Ich habe irgendwann, als ich gebeten wurde für das Buch Leben zwischen Schweigen und Erinnerung, Erben des Holocaust, als ich gebeten wurde, dafür eine Geschichte zu schreiben, beziehungsweise meine Geschichte, wie ich die Geschichte der jüdischen Herkunft meines Vaters persönlich erlebt habe, habe ich nachgedacht, welches Bild vielleicht für mich, kleines Mädchen, Nina, das Richtige wäre, das Passende wäre, das meine Gefühlslage in meiner frühen Kindheit fassen würde. Und da bin ich auf dieses Gespenst gekommen. Dieses Gespenst, das hinter dem Vorhang saß bei uns in der Familie und immer zu mir rüberlauerte. Und ich hatte immer das Gefühl, ich sitze so ein bisschen klein und verhuscht hinterm Sofa. Ich war auch klein und verhuscht, ein ganz, ganz schüchternes Mädchen, das sich gar nicht auf die Straße traute. Und dieses Gespenst hatte einen Vornamen, das war Angst. Und es hatte einen Nachnamen und das war Verdrängung. Wie ich darauf gekommen bin, auf dieses Gespenst, das die Farben aus meinem Leben zog, so habe ich es zumindest empfunden, das so einen kleinen Grauschleier legte über meine frühe Kindheit, das ist, dass ich das starke Gefühl der Verunsicherung habe in den ersten 10, 12 Jahren meines Lebens. Ich konnte das erst auflösen, dieses Gefühl der Verunsicherung, als ich verstanden habe, warum meine Eltern über die beiden schweren Schicksale meiner Eltern nie gesprochen haben. Und als ich das verstand, begann ich dann auch zu verstehen, wieso ich ein so schüchternes Mädchen war, warum ich dann begonnen habe zu rebellieren, mir an die Wand geschrieben habe im Alter von 13, wo die Angst ist, geht es lang, immer dahin gehen, wo die Angst ist, und sich selbst überwinden und endlich ausbrechen aus einem Käfig des Vakuums. Ich definiere heute mein Gefühl der frühen Kindheit als Vakuum. Und dazu muss ich erstmal sagen, meine Eltern waren unglaublich liebevolle, starke und strenge Eltern. Ich bin 1956 geboren. Das war die Zeit des Wiederaufbaus Deutschlands. Da hat man die Ärmel hochgekrempelt und angepackt. Man hat nicht gejammert, man hat nicht, ach, Traumaverarbeitung oder Psychotherapie, um zu helfen. Ach, an sowas hat man überhaupt nicht gedacht. Man hat gesagt, mein Gott, du hast überlebt, sei froh und jetzt pack mal an hier. Hat dazu geführt, dass man über all das, was die Menschen in diesen wahnsinnig traumatisierenden Jahren des Nazireiches erlebt haben, egal als Opfer oder als Täter, als Opfer natürlich um Potenzen stärker, dass man darüber nicht gesprochen hat. Das war das Vakuum. Und ich war ja, wusste ja gar nicht, dass ich davon betroffen bin. Ich habe nur gespürt, irgendwas ist anders bei uns. Irgendwas ist bei uns zu Hause ein bisschen unemotionaler, ein bisschen kälter, vielleicht ein bisschen strenger, ein bisschen härter. Ich habe meine beiden Eltern immer als zwei Mammutbäume gesehen, so ganz groß und ganz stark. Und da ganz oben waren die dann und ich war da unten, tobte da unter den Wurzelchen rum. Warum? Weil sie, so sehe ich das heute, aufgrund dessen, dass nicht verarbeitet wurde, es wurde nur verdrängt. Man kann ja nicht nur negative Gefühle verdrängen, man verdrängt dann meistens auch positive, man verdrängt einfach Gefühle. Dass sie aus dieser starken und großen Verdrängungsleistung natürlich auch diese ganz tiefe Herzlichkeit, Wärme, Geborgenheit, Urvertrauen den Kindern gegenüber nicht unbedingt so zeigen konnten, wie es vielleicht ohne diese Verdrängungsarbeit möglich gewesen wäre. In meinem Fall zumindest empfinde ich das so, hatte auch damit zu tun, dass meine Mutter eine sehr, sehr schwere Krebserkrankung, nämlich metastasierten schwarzen Hautkrebs, während der Schwangerschaft mit mir hatte. Als Medizinerin wusste sie, was das bedeutet, und dann gesagt hat, ich lasse dieses Kind nicht abtreiben, es kommt auf die Welt und danach weiß ich sowieso, was mit mir passieren wird. Und das war sicherlich ein Schock, wie man es sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und dass sie das dann überlebt hat nach einer gigantischen Operation, als ich dann auf der Welt war, ist sowieso ein Wunder. Auf jeden Fall, beide Eltern haben mit einer Bravour verdrängt, im positiven Sinne, um überleben zu können und um ein neues Leben aufzubauen. Und mein Vater hat erst im Jahr 1998 seine Erinnerungen fertiggestellt. Mir hat er allerdings von dem, was er erlebt hat im Nazireich, erst erzählt, als ich 18 war. Und das ist eben das Thema. Ich habe gespürt, bei uns war irgendwas anders. Ich wusste nicht, dass meine Mutter die Krebserkrankung hatte, und ich wusste nicht, dass mein Vater nach den Rassengesetzen ein Halbjude war und mit viel Glück überlebt hat. Als ich dann 18 war und schon voll in der absoluten Rebellionsphase, aufgrund letztlich auch dessen, dass ich mein eigenes Wertesystem selber erfinden wollte, das sehr stark von meinen Eltern vorgelebt wurde, so stark, dass ich mich damit nicht identifizieren wollte. Als er mir das im Alter von 18 erzählte, hat es bei mir so erstmal, kann doch wohl nicht wahr sein, gemacht. Weil ich war damals in der linken Szene extrem unterwegs. Ich war im KBW, im Kommunistischen Bund Westdeutschlands. Ja, jeder muss mal so seine totalen Aussetzer haben. Und war natürlich antizionistisch. Und ich hab mich immer gewundert, warum mein Vater durchdrehte, wenn ich auf die Juden schimpfte und die Israeli. Also, er erzählte mir das also. Und dann ging das so ganz langsam los, dass bei mir so ein paar Groschen fielen. Und ich begann nachzudenken, was hat denn das eigentlich für meinen Vater auf sich gehabt? Wie hat denn er das überlebt? Und er hat ganz langsam angefangen, davon zu erzählen. Als ich 18 war, nur so in Bruchstücken, ja, die Organisation Todt und Boulogne, und er wurde erst 1944 deportiert, aber das heftig. Und hatte natürlich Judenstern und durfte nicht studieren. Und seine Mutter hat das Haus nicht mehr verlassen, hat aber überlebt, weil ihr Mann, der bei der Reichsbahn ein hohes Tier war, sich nicht hat scheiden lassen, damit seinen Job verlor. Aber die wurden in Ruhe gelassen. Sie ging nur in den Garten, aber nie mehr aus dem Haus. Ah, das erzählte er mir. Aber was an Dramatik und an Wahnsinn und an also unvorstellbaren Begebenheiten, auch wie viele Freunde er verloren hat, wie viele Menschen umgebracht wurden unmittelbar vor seinen Augen. Das habe ich erst verstanden 1998, als er seine Erinnerungen fertiggestellt hat. Das war offensichtlich dann erst für ihn möglich, so genau hinzuschauen. Und diese Verdrängungsleistung, die großartig war, umzuwandeln in ein ich teile mit und ich gebe meiner Familie die Möglichkeit zu verstehen, was war und wer ich bin und wie ich wurde, der ich bin. Der hat dieses Buch Erinnerungen nur für uns geschrieben, für die Familie. Und es sind, ich habe das Buch hier vor mir, es sind 120 Seiten. Als ich das gelesen habe, war ich erstmal sprachlos. Denn ich war auf der einen Seite fasziniert von dieser jugendlichen Radikalität der Darstellung. Er hat Dinge, über die ich gar nicht sprechen könnte, er hat es mit einem Sarkasmus geschrieben. Und jetzt war der fünfte aus meiner Klasse gefallen und dann der zehnte. Und jetzt bei der Organisation, wir waren da in einem Stockwerk, das war alles mit Stacheldraht voll. Und dann war ich als der Gruppenführer, ich dachte, das ist gut, ich bin dieser Gruppenführer der Juden, weil ich dann eventuell reden kann mit denen, die da draußen Wache halten, schieben. Und ich glaube, das kann ich ganz gut. Ja, und dann war eben einer weg aus unserer Gruppe. Und ich, es war ja ganz klar, wenn einer weg ist, dann wird der Gruppenführer erschossen. Ich habe mir dann, habe das aber gut gelöst, indem wir gesagt haben, lass uns mal suchen. Ja, und dann hat man gesehen, der hat sich umgebracht. So hat er geschrieben im Jahr 1995 oder 96, 97. Also er hat eine große Distanz zwischen dem, was er erlebt hatte und ich würde interpretieren, erlitten hatte, und dem, was er dann berichtet hat. Er hat es halt berichtet gesetzt. Und parallel habe ich dann auch verstanden, wieso mein Vater so sehr dafür eingestanden ist, dass wir nicht über unsere Herkunft sprachen. Ich war damals schon im ZDF, in den Nachrichten, im Heute-Journal. Und er sagte immer, ja, wenn du in eine Talkshow gehst, erzähl nicht drüber. Ich habe gesagt, warum denn nicht? Ist doch wichtig. Ja, ich habe mir gesagt, und da hat er den Gabriel Rieser erwähnt, Paulskirche 48, 1848. Der war doch der erste Jude, der gesagt hat, erstens, ich will jetzt nicht noch nur Hebräisch sprechen, ich möchte Deutsch lernen und sprechen. Und ich möchte in diesem Land einen Beruf ausüben können, wie alle anderen auch. Ich möchte mit meiner Religion genauso respektiert werden wie die Katholiken und die Evangelen auch. Ich bin libertärer Geist und ich stehe dafür ein. Ich bleibe aber Jude. Ja, und ich möchte gerne, sagte mein Vater, dieses Land wieder aufbauen. Damals wollte ich das. Ich bin nicht in die USA emigriert, wie die Freunde, die er auch in dem Buch nennt, die es überlebt haben, dieses Lager, dieses Arbeitslager. Ich bin nicht emigriert in die USA, hatte damit zu tun, dass ich staatenloser geworden wäre und dann, das war mir zu riskant. Ich hatte niemanden, der für mich bürgte dort. Und da bin ich zurück und habe sofort die Möglichkeit gehabt zu studieren. Und ich habe einfach nur daran gedacht, mir und meiner zukünftigen Familie eine Existenz aufzubauen. Und ich wollte das als Bürger dieses neuen demokratischen Landes tun. Und in dem Augenblick, wenn ich sage, ich bin jüdischer Herkunft, dann habe ich sofort, dann rauscht ein Film ab in den Köpfen und in den Herzen der Menschen und dann bin ich immer irgendwie stigmatisiert, egal ob positiv oder negativ. Das will ich nicht. Also ich spreche da nicht drüber. Und dann habe ich auch darüber nicht gesprochen. Was aber auf der anderen Seite interessant war, wie stolz er auf Gabriel und Jakob Rieser war. Und dann auch auf die Tilly Edinger. Tilly, die erste Wissenschaftlerin der Neurologie, also Frau in dieser Männerdomäne, nach der jetzt auch ein Platz in Frankfurt benannt worden ist. Auch aus der jüdischen Seite dieser Familie. Er war ganz stolz auf die Leistung dieser großartigen Vorfahren und auch auf Arnold Ruge, der ja auch 1848 Abgeordneter in der Nationalversammlung der Paulskirche war. Also er sagte mal, Gabriel und Arnold Ruge, ja, das muss mal jemand hinkriegen, hat er natürlich ironisch gesagt, weil er sich in keiner Weise da auszeichnen wollte. Aber er sagte einfach, wir müssen einfach wertschätzen, was diese großartigen Persönlichkeiten für ihre Zeit und für die demokratischen Wurzeln unseres Landes geleistet haben. Und dann der Jakob Rieser als extrem anerkannter und erfolgreicher Jude, er wusste nicht, ob er getauft war oder nicht, evangelisch, der aber einfach für ihn ein Jude war, der in diesem Deutschen Reich so eine hohe oder so hohe Positionen einnehmen durfte. Also die hatten es irgendwie dann geschafft. Darauf war er stolz und er hat mir immer wieder die Fotos gezeigt. Er hat mir auch die Fotos von dem Reichtum dieser Familie Jakob Rieser gezeigt. von der Villa im Tiergarten und diesen großen Festen, die da gefeiert wurden und wie toll die Menschen angezogen waren. Dann natürlich hat er beschrieben, wie die Villa im Grund und Boden gebombt wurde und wie Enteignung, Verfolgung, Theresienstadt, Mord, all dieser Pracht ein brutales Ende gesetzt hat. Aber er war stolz auf diese beiden Linien unserer Familie. Und es hat ein bisschen auf mich abgefärbt. Ich habe mich nie im Detail um unsere Familiengeschichte gekümmert. Aber als ich dann las, Rieser hat sich umbenannt nach Oettingen an der Ries, Rieser, weil er hieß Lazarus, also war das sein Vater? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, es war sein Urgroßvater. Hieß Lazarus Katzenellenbogen. Dann noch jüdische Namen dazwischen. Und wie, dass der diesen Schritt gegangen hat, sich umbenannt hat. Hey, das fand ich ja super interessant. Und dann, was waren eigentlich diese Katzenellenbogen? Das waren alles Rabbiner. Die meisten waren Oberrabbiner. Wie ist das denn da mit dem jüdischen Glauben? Und ich habe mich durchaus nicht tief, aber mit dem Talmud beschäftigt und mit dem, was den jüdischen Glauben ausmacht. Und als ich dann über das ZDF die Dokumentationsreihe drehen durfte, als Moderatorin, ich habe sie nicht produziert, sondern ich habe sie präsentiert, Feiertagsakzente der katholischen Redaktion, da durfte ich für ich glaube 10 Tage nach Israel reisen und habe aus der Heiligen Stadt berichtet, aus Jerusalem. Ich habe von den christlichen Klöstern dort, Benediktinern, ich habe Interviews gemacht, ich habe so vieles gelernt über diese Unerbittlichkeit dieser Feindschaft und gleichzeitig diese zarten Brücken, die gebaut wurden zwischen jungen Israelis und Palästinensern. Und dann habe ich gelernt, wie die christlichen Dominikaner waren, Dominikaner, was die für Brücken gebaut haben, wie die Botschaft der Liebe in diesen Konflikt gebracht haben. Ich habe mich so identifiziert mit den Juden. Das war ganz irre. Ich habe so viel verstanden. Ich habe aber auch gleichzeitig diese Härte, wenn man da ankommt am Flughafen und extrem befragt wird, was, Sie sind Journalistin, was machen Sie hier, für wen arbeiten Sie, was haben Sie für Genehmigungen etc. Auch als wir dann im Kamerateam einen Palästinenser hatten, der illegal in dem Team war, wurde einfach von der Produktionsfirma rübergeschickt und wir dann mit ihm nächtelang diskutieren konnten. Das hat mich alles extrem bewegt. Und die Botschaft der Bibel, des Lichts und der Liebe, des Christentums, habe ich nie so stark erfahren wie in diesem so harten Pflaster Jerusalems vor allem. Ich habe also doch gespürt, in mir, da lebt was weiter, obwohl ich evangelisch getauft war.